Eine unverhoffte Entdeckung. Die Villa Rustica in Hechingenstein. Salvete, ich bin Chris vom Podcast Salvete, römische Geschichte erleben. Ich möchte euch mit diesem Format einen weiteren Vertreter, einen weiteren Podcast unserer Erlebnis-Podcast-Serie vorstellen. Und zwar unseren Podcast Salvete, römische Geschichte erleben. Angeregt wurde dieser Podcast vom Römischen Freilichtmuseum in Hechingenstein. Als Kind war ich natürlich von Rittern begeistert. Später kamen die römischen Legionäre dazu mit Peter Connollys Illustrationen, die wirklich abartig waren, abartig gut. Die führten auch später dazu, dass ich Zeichnen gelernt habe und Design studiert habe. Wenige Kilometer von meinem Heimatort entfernt liegt die Villa Rustica bzw. das römische Freilichtmuseum Hechingenstein. Schon früh, also in den 70er Jahren, als ich noch ein kleiner Bub war, hat mich mein Vater zu den Ausgrabungen mitgenommen, weil hin und wieder kam mal ein Anruf des Finders und damaligen Bürgermeisters Gerd Schollian, der ihm die neuesten Fortschritte bei den Ausgrabungen zeigen wollte. Und wenn es sich ergab, hat er mich als kleinen Bub dazu mitgenommen. Mein Vater war nämlich neben seinem Beruf als Lehrer freiberuflich bei der lokalen Zeitung. Die Villa Rustica in Hechingenstein ist eine sehr bedeutende archäologische Fundstätte aus der Römerzeit. Sie wurde 1972 vom damaligen Bürgermeister von Stein, Gerd Schollian, entdeckt und zwischen 78 und 81 der 1900er Jahre durch Ausgrabungen erschlossen. Die Anlage umfasst eine großzügige römische Villa mit Wohn- und Wirtschaftsräumen sowie eine Mauer, die das Areal umschlossen hat, mindestens eine. Im Augenblick ist man noch nach der Suche nach der großen Umfassungsmauer. Ursprünglich wurde sie Ende des 1. Jahrhunderts erbaut und später stark erweitert. Ihr Ende kam im 3. Jahrhundert, als der Druck durch die Alemannen auf die römischen Grenzen so stark wurde, dass das Land oder ein Teil des Landes aufgegeben werden musste und die Römer sich auf die linke Rheinseite zurückzogen. Zu dieser Zeit wurde die Anlage von den römischen Bewohnern verlassen. Seit 1992 wurden kontinuierlich Grabungen durchgeführt, bei denen zahlreiche Gebäude und Artefakte entdeckt wurden. Heute ist die Villa Teil eines Freilichtmuseums, das Besucher einlädt, die baulichen Überreste und die Geschichte der römischen Siedlung zu erkunden. In der heutigen Episode hören wir ein Interview mit Entdecker Gerd Schollian und Iris Kappler vom Förderverein Römisches Freilichtmuseum Hechingenstein.
Ja, Gerd Schollian, erster Vorsitzender Römisches Freilichtmuseum seit über 50 Jahren. Sei gegrüßt hier im Portikus in der Villa Rustica. Ich würde gern von dir wissen, kannst du dich noch erinnern, wie du den Entschluss gefasst hast, unten in Stein, so jetzt gehe ich hoch in den Wald, der da sicher war, und schaue nach, was bringt einen dazu?
Ja, das ist lang, lang nicht her. Also damals habe ich ja als Bürgermeister der Gemeinde Stein begonnen, die Ortschronik zu schreiben. Und es war eigentlich bekannt im Volksmund, dass nordwestlich von Stein irgendwie mal eine Siedlung war. Aber kein Mensch hat sich je darum gekümmert, was das ist, wo das ist, etc. und so weiter. Und in meiner Freizeit bin ich einfach mal hin, an den Spaten genommen und so weiter und bin einen alten Feldweg raufgelaufen und dann rechts am Wegesrand haben drei Steuer rausgeguckt. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist doch eine Mauer. Und bin dann hingegangen und habe die Mauer freigelegt. Habe dann Keramik gefunden und eine Art Ziegel, die sind mir noch gar nie so vorgekommen, und Eisenteile. Habe das dann mit heimgenommen und bei einer Fahrt nach Tübingen bin ich zum Denkmalamt und habe gefragt, was es eigentlich sei. Weil ich meinte, es sei Mittelalter, weil ich hier draußen mittelalterliche Gebäude vermutet. Und haben mir gesagt, das ist im Mittelalter, das ist römisch. Wir haben ganz dumm aus der Wäsche geguckt, weil was soll hier römisch sein? Man hätte die Gegend früher mal im vorletzten Jahrhundert abgesucht. Nichts von Römern bekannt und so weiter. Ich kann ja mal weitersuchen, aber es sei wahrscheinlich nichts Besonderes. Und dann bin ich halt durch den Wald gelaufen und immer wieder habe ich gedacht, jetzt guckst du mal da und habe eine kleine Sondage gemacht und immer wieder Mauern gefunden. Mauern im Wald, also auf einige hundert Meter und habe dann das Denkmalamt da gerufen und dann ist jemand gekommen und hat gesagt, es scheint doch was Größeres zu sein, aber es wird aktenkundig gemacht, es wird also nicht ausgegraben. Und dann kam es aber in der Presse und dann ging es los. Da kamen sie mit Spaten, mit Schaufeln und haben also hier wild gegraben, überall Löcher gemacht, außer denen, die es selbst gemacht haben. Und dann habe ich wieder das Denkmalamt gerufen und hat gesagt, ja, da muss man irgendwas unternehmen. Und dann bei einer Bürgermeistertagung in Stuttgart saß ich mit dem Lothar Späth zusammen, mit dem damaligen Ministerpräsidenten, mit dem Norbert Roth, dem Kollege von der Stadt Hechingen. Und wir haben darüber gesprochen und der damalige Ministerpräsident hat mir zugesagt, ja gut, mal, ob wir eventuell Mittel kriegen. Hat sich dann mit dem Dr. Reim Tübingen in Verbindung gesetzt und es hat dann geheißen, 1978 beginnt man mit einer ersten Grabung. Und so ist das Ganze eigentlich, hat das Ganze begonnen.
Und an der Ausgrabung hast du dann selber mitgemacht? Waren hier auch schon ehrenamtliche Helfer mit dabei? Wie muss man sich das vorstellen? War das das Amt? Und wie lange ist das gegangen?
Ja, das ist also eine offizielle Grabung gewesen über das Landesdenkmalamt Baden-Württemberg, Tübingen. Und da sind etwa 30 bis 40 Leute, 78 im Frühjahr aufgekreuzt. Wir haben vorher den Wald hier weggenommen, da war ja überall Wald. Den haben wir von der Gemeinde und vom weggenommen. Und dann hat die Grabung begonnen und ich war natürlich in meiner Freizeit auch dabei. Aber es war eine amtliche Grabung mit Rindenraustein, mit Studenten. Und die haben dann 3, 4, 5 Jahre gegraben. Von 78 bis 82 etwa. Und dann war das Hauptgebäude freigelegt und haben auf einmal gemerkt, hoppla, das ist ja gar nichts Kleines, das ist ja was Größeres. Und so ist also die Anlage mit 79 Meter Länge, 35 Meter Breite, also nur das Hauptgebäude, einer der größten Villen des Landes Baden-Württemberg.
Was da aus der Erde kam, ist römisch. Es war eine oder ist eine Villa Rustica. Kannst du dazu sagen, was ist eine Villa Rustica und bleibt es bei der Einordnung als Villa Rustica aus deiner Sicht?
Ja, es gibt in Baden-Württemberg ja zig Hunderte von Villa Rusticae. Klar, die Bevölkerung musste ernährt werden, landwirtschaftliche Güter. Es gibt kleine Villen mit 20 mal 30 Meter. Es gibt Villen am Rhein, die sind riesig. Villa Rustica ist also ein römisches Landgut. Und wir dachten zur Schau, ja, relativ kleine Villa, aber inzwischen zeigt sich nach über 30 Jahren Grabung, dass hier eine der größten Landgüter Süddeutschlands war, und zwar mit mehreren Hektar, also so wie wir heute sehen, 5 Hektar, aber es ist sicher wesentlich mehr. Und was hier angepflanzt wurde, was hier gemacht wurde, Landwirtschaft, Steinbruch, man hat die Steine verarbeitet, hier der Stubensandstein, man hat sicher Pferdezucht gehabt, Rinderzucht, es war ein autarker Betrieb, der, wenn man so will, so schätzen wir, dass der Beginn dieser Besiedlung, nachdem die Kelten sind ja dann quasi integriert worden in das Römische Reich, hat man etwa, wir schätzen nach neuesten Ausgrabungen, um 120 nach Christus den ersten Teilbau, also eine Steinvilla hier erstellt. Im Laufe von 130 Jahren ist dann die Anlage immer größer geworden, bis praktisch 10, 15 und noch mehr Gebäuden. Und wir können sagen, dass die Leute, die hier wohnten, sicherlich nicht die Ärmsten waren, sondern es sich um sehr reiche Leute gehandelt hat, die auch politischen Einfluss hier in der Gegend gehabt haben.
Es war ja die ganze Anlage ausgegraben. Wir haben hier aber eine Rekonstruktion. Wie ist es gekommen, dass zumindest mal ein Teil rekonstruiert werden konnte? Weil die meisten Ausgrabungen, die man findet, da gibt es zwar konservierte Mauern, aber dann hat sich es damit auch schon. Kannst du dazu was erzählen?
Ja, ich habe dann mit meiner Frau zusammen immer wieder, nachdem wir das entdeckt haben, nachdem wir hier das Hauptgebäude freigraben haben, habe ich mich in anderen römischen Anlagen umgeguckt. Grundmauern, Brennnesseln, kein Mensch da, Gestrüpp lag zwischendrin, Scherben von zusammengeschlagener Flasche. Und dann habe ich also für mich gesagt, also bei dem lasse ich es nicht, wenn ich schon sowas finde, dann muss auch was draus werden. Wir haben dann einen Förderverein ja gegründet gehabt und zusammen mit dem Denkmalamt Baden-Württemberg Tübingen haben wir dann begonnen, Teile des Hauptgebäudes, so wie wir es heute haben, zu rekonstruieren. Es war natürlich damals so, auf Originalmauern wird nicht gebaut, aber wir haben es trotzdem gemacht und sind inzwischen zu der Überzeugung gekommen, nur wenn man was wieder aufbaut und es so sieht wie bei uns, teilrekonstruierte, komplette Villa, kannst du auch Publikum herziehen und nicht, wenn bloß Grundmauern da sind. Da hat der Schüler nichts davon, weil er es nicht versteht, der Laie hat nichts davon, der Fachmann ja. So haben wir begonnen, dann Teile der Villa aufzubauen, später dann Erweiterungsbau. Dann haben wir den Eckturm aufgebaut, neuerdings den Tempelbezirk und der Besuch ist eigentlich begeistert, was er hier sieht.
Seither gab es ja einige weitere Festivitäten und Ereignisse. Wie stehst du dazu, dass man so ein Museum beleben muss, dass man es einrichten muss, dass man es den Leuten schmackhaft machen kann?
Ja, ohne Veranstaltungen geht natürlich nichts. Wir haben hier zwar ein Museum, das jeden Römer Interessierte anzieht, er guckt sich das an, aber damit allein können wir nicht leben. Wir haben deshalb dann beschlossen, nach 91 alle zwei Jahre ein großes Römerfest zu veranstalten, ein zweitägiges Fest, zu dem dann anfangs bis zu 10.000, 20.000 Leute gekommen sind. Wir haben Soldaten, römische Auxiliare und so weiter verpflichtet bis Italien. Wir hatten jeweils ein tolles Programm und haben daneben dann kleinere Feste gemacht. Bloß zeigt sich jetzt in den letzten Jahren, dass diese großen Feste mehr Aufwand bringen an Arbeitskräfte, an Lohnkosten und so weiter, an sonstige Kosten, dass sich das nicht mehr so rentiert. Wir haben dann in den letzten Jahren beschlossen, anstatt dieser großen Römerfeste lieber kleinere Feste zu machen, aber die artet inzwischen auch aus. Wenn ich nur an die beiden letztjährigen Herbstveranstaltungen Römer im Schein der Fackel angucke, da haben uns die Leute überrannt, da waren 3.000 bis 5.000 Leute da am Abend und an zwei Tagen. Also auch die kleineren Feste werden hier gut angenommen und auch sonstige Kinderevents und Familienfeste etc. etc. Veranstaltungen von Römergruppen, die experimentelle Archäologie machen. Dadurch bekommen wir natürlich auch ziemlich Geld in die Kasse herein, aber davon allein können wir natürlich auch nicht leben.
So, schön, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat. Wenn ja, dann lass uns ein Abo da, damit du keine Folge verpasst. Es gibt ein sehr spannendes Programm das ganze Jahr über im Freilichtmuseum. Schau einfach mal auf der Homepage vorbei, wenn dich das interessiert. Die Homepage findest du auf unseren Shownotes. Ansonsten haben wir seit nicht allzu langer Zeit auch einen Auftritt auf Patreon. Hier kannst du unsere Arbeit auch finanziell unterstützen. Jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche. Bis bald, dein Chris.